Ich würde mir wünschen, dass gerade Jugendliche mit Behinderung immer mehr auch in der Öffentlichkeit präsent werden. Und dass auch Kinder mit Behinderung immer mehr Zugang zum Musik bekommen, zum musikalischen Angeboten. Ich habe ganz viele Freunde, nicht nur Hörbehinderte, sondern ich habe zum Beispiel auch ganz viele Freunde mit Down-Syndrom. Und die lieben Musik. Aber das Angebot an musikalischen Angeboten für diese Personengruppe ist eher überschaubar.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen und hallo zur neuen Folge von On Air, dem Blasmusik Podcast. Und bevor wir zu meinem Gast kommen, möchte ich wie immer meinen Supporter vorstellen. Das ist Buffet Grandport, Europas größtem Hersteller, was Blasinstrumente betrifft. Wenn ihr ein neues Instrument sucht, dann kann ich euch nur den Showroom in Geretsried ans Herz legen. Einfach Termin ausmachen per Mail oder telefonisch und dann hinfahren und euch beraten lassen und ausprobieren, was das Zeug hält. Mein heutiger Gast ist Simon Guichard. Er ist ein sehr außergewöhnlicher Gast wahrscheinlich, denn Simon ist gehörlos. Simon hat vor einigen Wochen einen sehr, sehr emotionalen Post losgelassen, denn er braucht Hilfe. Und ich weiß, dass er ein sehr großer Fan von diesem Podcast ist und ich möchte ihm mit dieser Folge auch etwas Support geben, ein bisschen Hörweite, damit ganz viele seine Geschichte da draußen auch mitbekommen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen oder ganz viele am besten, die ihm da unterstützen. Simon hat eine sehr bewegende Geschichte hinter sich. Seine Eltern sind sehr jung verstorben. Seine Pflegeeltern sind dann auch noch verstorben, als er so 10 war. Er sitzt im Rollstuhl und ist gehörlos und spielt aber Trompete. Und genau um das geht es heute, um Musik. Was bedeutet Musik für ihn? Warum gibt er nicht auf? Und was ist sein Traum? Ganz am Schluss sind wir tatsächlich dann auch noch ein bisschen gesellschaftspolitisch geworden. Er erzählt so ein bisschen von dem System und warum er von Deutschland nach Südtirol gewechselt hat. Und das macht mich, und das wird man mit Sicherheit merken, sehr nachdenklich und sehr betroffen. Also macht euch gefasst auf eine sehr intensive, aber tolle und besondere Folge. Viel Spaß. Mein heutiger Gast kommt aus der Nähe von Würzburg und lebt mittlerweile in Südtirol. Er ist großer Fan des Podcasts, spielt Trompete und ist unter anderem Schüler bei Benny Brown. Er hat vor einigen Wochen einen sehr emotionalen Post über sich auf Facebook veröffentlicht, der mich sehr bewegt hat und deshalb habe ich ihn heute eingeladen. Ich freue mich, dass er hier ist und sage herzlich willkommen, Simon Guichard. Simon, wir fangen mal mit der Standardfrage des Podcasts an. Mit welcher Musik hast du dich als letztes beschäftigt?
Das kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar, das war vom Anton Ludwig Wilhelm. Der hat auf YouTube Trompetenmusik hochgeladen von seinem Schüler, dem siebenjährigen Leo.
Okay, cool.
Und das war, ich muss gerade nachschauen, wie das Stück heißt. Come Again.
Okay.
Das ist so, schon für Musikschüler recht anspruchsvolle Stücke.
Okay.
Die sind von der Christine Tiedemann. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass Christine auch
ganz
bald
viel
da ist.
Unterricht, Literatur für Musikschüler.
Okay.
Und mein Lehrer, der Louis und der Benny, die sind da Fans von.
Okay.
Weil die sehr verständliche Unterrichtsmaterialien macht.
Okay.
Also auch mit CD-Begleitung und so. Du kannst dir die Stücke immer vorher anhören und dann nachspielen. Entweder mit Playback oder so. Das ist schon cool gemacht.
Okay, cool. Ja, also ich kenne Christine und ein paar Sachen, aber das Stück kenne ich jetzt nicht. Aber mal gucken. Ich hoffe, dass Christine nächstes Jahr mal im Podcast vorbeischaut und dann...
Ja, das wäre cool. Ich mag Christine. Ich bin auch ein Fan von Christine.
Okay.
Die macht immer bei uns so Jury von so Musikwettbewerben.
Okay. Ja, stimmt, da ist sie ja oft unterwegs.
Von Stufentest.
Mhm.
Da macht die dann immer für die Bewertung.
Okay, ja. Simon, ich habe in der Einleitung gesagt, du hast ja einen Post vor ein paar Wochen gelassen, wo du quasi um die Unterstützung für die Gebühren für die Musikschule bittest. Was die Zuhörer jetzt wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass du eine besondere Situation hast. Willst du ein wenig drüber reden, was so besonders ist?
Es ist ganz einfach so, ich studiere hier in Südtirol und habe aber das Problem, dass ich, dadurch, dass ich keine Eltern mehr habe, also ich habe keine Eltern mehr, ich bin in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Die waren super toll und ich habe zu meinen Adoptivgeschwistern einen sehr guten Kontakt. Die haben aber ihr ganzes Leben schon so viel für mich getan. Also ich war 10 Jahre alt, 11 Jahre alt, als meine Eltern gestorben sind. Und bin quasi bei meiner großen Schwester aufgewachsen, die 10 Jahre älter ist. Und jetzt hat das Jugendamt, das die ganze Zeit die Förderung für die Musikschule gemacht hat, die hat jetzt die Förderung eingestellt, weil ich eine bestimmte Altersgrenze erreicht habe.
Und Musik bedeutet für dich ja sehr viel, das sehe ich ja an deinen Posts und so auch, was ich von Benny schon gehört habe. Was die Zuhörer auch nicht wissen, ist, dass du eigentlich ja auch gehörlos bist.
Ja, das ist korrekt.
Willst du darüber auch noch ein bisschen erzählen, dass die Zuhörer so einen kleinen Einblick noch bekommen, was deine Situation vielleicht auch...
Ja, gerne. Am besten ist, du stellst mir Fragen, weil es für mich einfacher ist.
Okay, du... warst nicht von Anfang an gehörlos, wenn ich das richtig gehört habe.
Ich bin mit 9 Jahren an Hirnhautentzündung erkrankt.
Okay.
Ist dumm gelaufen. Wir wissen nicht genau, ob das von einem Zeckenbiss kam oder ob es eine Virusinfektion war.
Okay. Das heißt, du kannst, seitdem du 9 bist, das sind jetzt dann schon, ja, das sind ja knapp 20 Jahre bald. Nicht mehr richtig hören.
Genau.
Seit wann spielst du Trompete?
Seit meinem 6. Lebensjahr.
Okay. Das heißt, wenn ich das jetzt vielleicht mal so sagen kann, das ist auch was, was dir ziemlich viel Halt gibt, die Musik.
Ja, das auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen ist es halt auch was. Ich habe sehr, sehr gute Lehrer. Mit dem Benny und dem Anton Ludwig Wilhelm ist das sehr motivierend, weil ich da sehr viel auch Unterstützung bekomme und sehr viel Input bekomme. Und das ist vor allen Dingen auch, der Benny ist für mich nicht nur ein Lehrer, der ist für mich auch ein guter Freund.
Ja, das hat er mir so, als ich ihn in Hamburg getroffen habe, hat er mir das auch so erzählt. Er hat ja auch selber gesagt, er sieht sich ja als Lehrer auch als jemand, der nicht nur Trompete unterrichtet, sondern auch für den Schüler da ist.
Ja. Und beide kennen auch meine Situation. Und beide wollen halt auch, dass ich eine Trompete spiele, unbedingt beide mache. Aber ich brauche halt einfach auch noch Unterricht, weil es halt allein von der Hörbehinderung her ist es sehr schwierig. Ich brauche einfach für viele Sachen länger, wie junge Leute in meinem Alter.
Wobei du das sehr gut machst. Also du hast mir ja schon mal ein, zwei Aufnahmen geschickt und ich bin sehr beeindruckt, weil ich kann das als hörender Mensch echt nicht einschätzen, wie das ist. Kannst du das irgendwie erklären, wie du Musik wahrnimmst, beziehungsweise wie das jetzt vor allen Dingen funktioniert, wenn wir jetzt miteinander reden? Weil ich glaube, die Zuhörer fragen sich gerade, wie das überhaupt geht.
Ich habe ja ein Cochlea-Implantat. Das ist ein relativ neues Hörgerät, wobei das jetzt mittlerweile auch schon so 30, 40 Jahre alt ist. Aber die Entwicklung, die geht da immer weiter. Und das ist halt anders wie die Hörgeräte, die man jetzt von vielen älteren Menschen kennt, die so hinterm Ohr sind. Ein Cochlea-Implantat, rein elektronisches Hören. Weil das ist nicht wie bei normalen Hörgeräten, die den Schall verstärken, sondern ein Cochlea-Implantat ersetzt quasi den Hörnerv. Also, nein, Quatsch. Ersetzt quasi den Hörsinn.
Okay.
Er umgeht das Innenohr und da wird der Ton quasi direkt an den Hörnerv weitergeleitet.
Okay.
Also es ist etwas kompliziert. Ich kann dir da dann auch noch mal ein, zwei Links schicken, weil das zu erklären ist ein bisschen schwierig.
Ja, aber ich glaube, man hat so einen ungefähren Eindruck auf jeden Fall.
Ja. Und praktisch in der Hörschnecke werden mittels Elektroden an bestimmten Stellen Reize erzeugt.
Okay.
Mittels Stromimpulsen.
Okay.
Die praktisch die normalen Töne, die normal hörende Mensch über das Trommelfell mitbekommt, das machen diese Elektroden. Die machen diese Schallwellen, die bilden diese Schallwellen praktisch nach.
Und also wenn du jetzt Trompete spielst, ich weiß nicht, du wirst dich wahrscheinlich noch an die Zeit des Normalhörens erinnern können. Oder ist das schon so weit weg, dass du das nicht mehr so...
Das ist eigentlich, es geht gerade bei Kindern so wahnsinnig schnell. Die okay. empfinden dieses Hören relativ schnell als normal.
Okay.
Und ich war gerade so mit 11 Jahren genau an dieser Grenze, man sagt, so im wissenschaftlichen Bereich, der Spracherwerb geht von circa, also sobald das Kind aus dem Mutterleib kommt, eigentlich hört das Kind, das hört ja schon im Mutterleib. Aber der eigentliche Spracherwerb, der geht so von, also bis zum dritten Lebensjahr ist diese Hörbahnanbindung abgeschlossen. Und bis zum 9.10. Lebensjahr ist der Spracherwerb abgeschlossen. Das heißt, der ganze Wortschatz, den ein Kind bekommen kann, der entwickelt sich in diesen zehn Jahren. Es kommen zwar dann im Laufe des Lebens immer noch neue Wörter dazu, aber dieser Grundwortschatz, diese ganzen, wie du sprichst, wie du dich ausdrückst, das lernst du alles in diesen 10 Jahren. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich gut sprechen kann. Also wenn ich jetzt, sag mal, mit 5 oder vielleicht 6 ertaubt wäre, würde man das viel stärker merken.
Also wenn man das so sagen kann, Glück im Unglück noch gehabt.
Kann man so sagen.
Okay. Wie anstrengend ist der Alltag für dich?
Sagen wir es mal so, wenn ich jetzt mal, also der Musikunterricht zum Beispiel mit einem Lehrer alleine, ist mittlerweile für mich jetzt nicht mehr so anstrengend. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Stunden Musikkapelle hatte oder 2 Stunden Orchesterprobe hatte, das merke ich dann schon.
Das heißt aber, Orchesterprobe ist für dich anstrengend, aber du kannst mitspielen. Also du kannst die äußerlichen Reize so verarbeiten, dass du mitspielen kannst.
Sagen wir es mal so, es wird immer besser. Es ist für einen hörbehinderten Menschen wahnsinnig schwierig, Richtung zu hören. Mhm. Dadurch, dass ich 2 Cochlea-Implantate habe, geht es in meinem Fall viel besser wie mit manchen Hörgeschädigten, die nur ein Hörgerät oder nur ein, die können dann zum Beispiel überhaupt, die haben gar keine Richtungshören. Mhm. Und bei mir ist es so, ich habe dieses Richtungshören, allerdings in einem Orchester muss man sich das für Hörbehinderte so vorstellen, dadurch, dass viele Instrumente gleichzeitig spielen, kommt es bei Menschen mit einer Hörbehinderung als völliges Chaos an. Und da besteht jetzt die Schwierigkeit, dieses Chaos zu ordnen. Du musst also als Hörbehinderte in diesem Fall für eine Leistung erbringen, ist wahnsinnig. Und Orchesterspiel ist für hörbehinderte Menschen schon, kann man sagen, so eine Oberstufe. Also auch wenn ich mit anderen zusammenspielen muss, dann ist die Konzentration, die ich aufbringen muss, wesentlich größer als die von hörenden Musikern.
Also ich frage so, weil ich hatte selbst schwerhöriges Kind als Trompetenschülerin. Die hatte aber diese Hörgeräte, wo du am Anfang gesagt hast, die direkt in deinem Ohr halt sind quasi. Und da weiß ich halt auch, da hat sie ja auch immer gesagt, wenn sie dann mit der Jugendkapelle gespielt hat, okay, das teilweise musst du Pause machen, weil das einfach so viel war, auch Kopfschmerzen und Anstrengung und so. Und ich fand das damals schon immer sehr beeindruckend, wie sie damit umgegangen ist und wie sie da mitmachen konnte. Und also wie gesagt, von außen ist das ja immer total schwer einzuschätzen. Deswegen muss ich vielleicht jetzt auch so komische Fragen stellen, um einfach auch das mal zu vermitteln, was das überhaupt für eine Leistung ist, die du oder auch andere, die hörbehindert sind, da aufbringen müssen.
Musik ist halt für Hörbehinderte. Es gibt sehr wenige hörbehinderte Musiker, weil das halt wirklich eine schwierige Geschichte einfach ist. Das ist was, wo du wirklich dran arbeiten musst. Und das ist nicht nur so, ich kenne viele, also Mitschüler, wo ich auf der Gehörlosenschule war in Würzburg. Wir mussten da ein Instrument spielen. Das war Pflicht. Okay. Und die meisten haben spätestens nach 3 Jahren waren Pflicht, haben die dann aufgehört.
Okay. Wenn du sagst, du hast in Würzburg, das heißt, du hast dann da auch schon Trompete gespielt, was hattest du dann beim Klaus Englert Unterricht?
Mm-mm. Nicht? Ich hatte mein ganzes Leben lang eigentlich immer nur Privatunterricht.
Okay.
Also, ich bin lange Zeit oder die ersten Jahre bis zu meiner Ertaubung bin ich von dem Lehrer unserer Kapelle unterrichtet worden. Und aber dann, naja, es hat dann auch irgendwie keiner mehr so richtig dran geglaubt, dass es klappen könnte. Mhm. Ich hatte dann noch mal 1-2 Lehrer. Und aber das war dann immer so, dass der Lehrer sich ja neben dran gesetzt hat und sagt dann, ja, spiel mal das und das. Aber so eine richtige Motivation kam dann nicht drüber. Es wurde nichts korrigiert, es wurde nicht keine Verbesserungsvorschläge gemacht, einfach aus dem Grund, weil die Lehrer mit dem Thema Hörbehinderung nichts zu tun hatten. Also die haben dann, ich muss mal so sagen, dann teilweise nur, ja, sind von meiner Schwester dann bezahlt worden. Und das war dann halt auch blöd.
Verstehe ich. Wie kamst du dann zu Benny zum Beispiel?
Zu Benny kam ich über die Praktik. Ich habe mich 2019 auf der Praktik angemeldet. Und da war der Benny Dozent. Und der hatte mich dann auch im Unterricht und fand es so mega, mega cool. Und dann hat er mir halt auch Unterricht angeboten, auch über die Praktik hinaus. Und dann haben wir über Skype oder Zoom haben wir den Unterricht gemacht. Und ich war auch einmal in Hamburg. Ja, dann kam halt die Corona-Pandemie, das wollte mir eigentlich ein bisschen, ja, wie sagt man, so regelmäßiger gestalten. Dann kam Corona und hat irgendwie alles mit sämtliche Planungen durcheinander geworfen. Ja, und dann, ja, und wie gesagt, die Praktik, das war so das, wo ich dann auch sehr viel mitgenommen habe. Da habe ich mich innerhalb von einer Woche kann man sagen, fast 100% verbessert, weil du da so viel Input bekommst.
Ja, weil wahrscheinlich dann du an die richtigen Lehrer kamst, die dann sich halt Zeit nehmen.
Aber auch durch dieses permanente Spielen, da wird von morgens bis abends mit da gespielt. Also da ist immer irgendeiner, der ein Instrument in der Hand hat. Und auch abends ist da spielst du auf dem Dorfplatz mit anderen in irgendeiner Kombo zusammen, in irgendeiner Besetzung zusammen. Und das Schöne war, da waren dann auch ganz viele Freunde von mir, auch von der Musikschule. Ich gehe ja auch in Samedan in die Musikschule, dort wo auch die Praktik ist. Und von daher war das sehr, fand ich das mega toll, weil da einfach auch viele bekannte Gesichter für mich da waren.
Cool. Was gibt dir Musik, dass du so stark bleibst und da dran bleibst? Also du hättest ja auch damals einfach sagen können für dich, das ist, weil ja auch von außen die Lehrer, oder du sagst ja selber, es hat ja keiner dran geglaubt, dass das funktioniert. Du hättest ja dem nachgehen können und sagen können, ja stimmt, das läuft nicht. Also was gibt dir Musik, dass du bis heute dran geblieben bist, dir auch noch so tolle Lehrer gesucht hast und toll spielst?
Ich hatte das Glück, immer an die richtigen Leute zu kommen. Ich hatte das Glück, auch die Vorbilder, die ich hatte, persönlich kennenlernen zu dürfen. Ob das dann der Benny ist, ob das jetzt mein Lehrer ist, ob das Leute sind, auch du zum Beispiel, ich kenne dich ja schon einige Jahre.
Ja, das hattest du gesagt.
Das war, und zwar, ich habe mein komplettes Taschengeld für die Hochschulkonzerte ausgegeben.
Okay.
Ihr habt immer zum Beispiel in meinem Frankentheater oder auch in der Musikschule, da fanden immer so diese Semesterkonzerte.
Ja, genau.
Und da bin ich mal hingegangen. Und, ja. Und mein Traum war, da will ich auch mal hin, wo die stehen. Und für mich gab es dann halt auch nicht zu sagen, nö, das kann ich nicht. Das ist ein Stückchen mal auch in meine Erziehung drin. Weil mein Papa, also mein Pflegevater, hat immer zu mir gesagt, erst probieren, dann kannst du immer noch sagen, es geht nicht.
Ich finde das total beeindruckend und total toll. Also mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, weil ich das total bewegend und berührend finde. Ich habe auch eine Tochter, die ist krank und nicht hörend, sondern eher laufend. Und wir wissen noch nicht, wo das alles hinführt. Und ich finde es gerade total schön und beeindruckend zu sehen, dass sich so ein junger Mensch wie du, der im ja, in den entscheidenden Jahren, so kurz vor der Pubertät, da rausgerissen wird und einen sehr harten Schnitt im Leben bekommt, sich nicht unterkriegen lässt und weitermacht. Also ich finde das, und ich hoffe, ich kann das meiner Tochter genauso vermitteln, wie das dein Pflegevater dir vermittelt hat, dass er, dass du nicht aufgibst.
Ich muss aber auch dazu sagen, in meinem Fall ist es auch so, ich bin seit meiner Geburt Rollstuhlfahrer. Das heißt, ich hatte schon eine Behinderung. Und für mich war das halt quasi so, als ich dann das Gehör verloren habe, so frei nach dem Motto, ja gut, jetzt kommt halt noch was dazu, guck mal wie man damit klarkommt, so frei nach dem Motto. Also, es war, dadurch, dass ich schon eine Behinderung hatte, war das für mich quasi so eine, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es war halt einfach so. Und ich habe halt dann immer geschaut, gut, was machst du jetzt damit und wie, vor allen Dingen, wie kannst du, oder wie gehst du jetzt damit um? Und habe dann für mich immer einen Weg gesucht, das möglichst gut zu machen.
Ich finde das trotzdem beeindruckend. Das hätte auch anders herkommen können. Du hättest auch sagen können, warum noch was? Weißt du, es gibt ja immer zwei Blickwinkel. Du sagst, okay, es kommt noch was dazu, dann mache ich das trotzdem. Du hättest doch sagen können, warum kommt das noch dazu und gehst den anderen Weg. Also ich finde das ja mega beeindruckend, deine Einstellung. Also total super.
Die Fragen, die du gerade ansprichst nach dem Warum, die habe ich mir natürlich auch gestellt. Das tut jeder.
Ja, davon gehe ich aus.
Aber wie hat man mir meine Eltern immer gesagt, du kannst dir diese Fragen stellen, aber eine Antwort wirst du darauf nicht finden.
Genau, ja.
Du hast zwei Möglichkeiten, du kannst den Kopf in den Sand stecken, dann hilft dir aber keiner. Oder du machst das, was ich gemacht habe. Du gehst mit dieser Einschränkung offen um und sagst dann auch mal, hey, ich bin auch noch da und ich brauche Hilfe oder ich möchte das aber gerne lernen. Und ich glaube, dass das Wichtigste in so einer Situation ist, dass man sich Leute sucht, mit denen man gut kann. Und dass man sich auch Leute sucht, sich eine Umwelt schafft, das einen unterstützt.
Also es klingt ja so, dass du das geschafft hast.
Ja, also zumindest bin ich auf einem guten Weg. Also, und vor allen Dingen habe ich halt auch das Glück, dass ich wirklich zwei super tolle Lehrer habe. Und Benny ist halt für mich mehr so ein Mentor-mäßig, so ein bisschen so ein Freund, der mich dann auch immer mal wieder in die richtige Richtung schubst oder der auch immer mal wieder sagt, komm, der hat mich auch schon mal mit so Konzerten genommen, wo ich dann auch spielen durfte und so.
Cool.
Und das macht halt was mit einem.
Ja, das auf jeden Fall.
Und auch mein anderer Lehrer, zum Beispiel, dass ich auch schon mit Bozenbratz spielen durfte.
Das ist natürlich super. Also, ja.
Und das macht was mit einem Schüler. Wenn du so eine Möglichkeit kriegst, dann hörst du, wenn du da aufhörst, bist du doof. Muss ich ganz echt sagen. Also, das
ja.
Ist jetzt schon mal. Weil das sind Dinge, die vergisst man nie wieder.
Definitiv. Kommen wir nochmal zu deinem direkten Anliegen. Die Zuhörer haben das jetzt alles gehört. Wenn sie jetzt sagen, okay, ich will den Simon unterstützen. Was brauchst du konkret und wie kann man dich unterstützen?
Unterstützen? Also ich brauche, kurz gesagt, Geld.
Mhm.
Und zwar um die Musikschulgebühren zu bezahlen. Und wie man mich unterstützen kann, man kann das durch Spenden machen. Das kann man über PayPal oder Banküberweisung machen. Mhm. Das schicke ich dir dann nachher auch noch die.
Genau. Ich stelle das dann alles in die Shownotes und dann können die Leute sich direkt bei dir melden und dir gleich die Spende zukommen lassen.
Und ich freue mich auch immer mal wieder über Rückmeldungen. Ich habe angefangen, kleine Musikvideos zu machen und habe mir jetzt auch in Lockdown einen YouTube-Kanal gemacht. Da lade ich schon immer mal wieder so kleine Clips hoch. Mhm. Das ist auch was mir wahnsinnig viel Spaß macht.
Den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, dass man dann direkt gleich mal gucken kann, was du da machst.
Und das macht halt echt riesig Spaß, so was zu machen, was zu produzieren und dann zu schauen, am Ende ein fertiges Produkt in der Hand zu haben.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß, wie das ist mit was produzieren und dann hat man was und guckt, wie die Welt drauf reagiert.
Ja, das ist schon. Ich freue mich jetzt auch drauf, dass ich bei uns jetzt an Weihnachten mit der Jugendkapelle auch so Weihnachtsstücke aufnehmen darf, die dann ins Netz gestellt werden. Und da freue ich mich auch schon drauf.
Da bin ich gespannt. Musst du mir schicken, wenn es fertig ist.
Unbedingt.
Okay, Simon, ich mache, kennst du ja, eine Schnellfragerunde. Will ich mit dir auch noch machen. Fangen wir mal an. Deutschland oder Südtirol?
Südtirol.
Warum?
Südtirol ist für mich mehr Heimat wie Deutschland. Weil ich mich einfach hier, ja, durch die ganze Mentalität, aber auch durch, ich habe hier wahnsinnig schnell und wahnsinnig viele Freunde gefunden. Mhm.
Seit wann bist du jetzt in Südtirol?
Ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr.
Okay, und dann sagst du, das ist schon mehr Heimat als Deutschland, okay. Mhm. Spricht nicht gerade für Deutschland.
Muss ich dazu sagen, ich war aber früher schon ziemlich oft in Südtirol, weil meine Großeltern hier wohnen.
Ah, okay.
Beziehungsweise die kommen von hier.
Daher die Verbindung. Nächste Frage, ich hoffe, ich habe das richtig. Du spielst auch Klavier, gell?
Ja.
Gut. Klavier oder Trompete?
Trompete.
Warum?
Mir gefällt der Klang einfach besser und die Herausforderung an der Trompete ist größer als die am Klavier.
Okay, ja. Ensemble oder Solo spielen?
Das ist schwierig. Solo, alles mehr dazu. Also, nee, eigentlich war das Solo in dem Ensemble. Das ist cool.
Okay, das ist Solo im Ensemble, okay. Okay, welches Buch, welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Die Kinder des Monsieur Mathieu.
Okay, sehr schöner Film, ja. Gibt es auch ein Buch?
Ein Buch, da finde ich die Harry Potter-Geschichten cool.
Okay, bist schon der Zweite, der das nennt. Hatte ich auch schon mal. Ich glaube, Matthias Werner von Federspiel fand er auch Harry Potter ziemlich cool. Welche Aufnahmen sollte man mal gehört haben?
Welche Aufnahmen?
Ja, was ist deine Lieblingsaufnahme?
Simon Gabriel, die Grand Fantasy. Das ist ein 11-jähriger Schüler, der spielt wie ein Großer. Der spielt, da kann ich dir mal einen Link schicken.
Mhm, gerne.
Auch ein Schüler von meinem Lehrer, der spielt wie ein Großer. Da denkst du nicht, dass du ein Kind vor dir hast.
Cool. Ja, ich frage ja am Schluss immer nach persönlichen Wünschen und Wünschen für die Blasmusikszene. Persönliche Wünsche kann ich mir ja. Also deswegen sind wir ja auch hier. Natürlich, dass dich viele Menschen da draußen unterstützen, damit du weiterhin an der Musikschule teilhaben kannst und deinem Traum immer weiter nahe kommst, dass du noch öfter auf der Bühne stehst. Gibt es noch andere persönliche Wünsche?
Ich würde mir wünschen, dass gerade Jugendliche mit Behinderung immer mehr auch in der Öffentlichkeit präsent werden. Und dass auch Kinder mit Behinderung immer mehr Zugang zum Musik bekommen, zum musikalischen Angeboten. Ich habe ganz viele Freunde, nicht nur Hörbehinderte, sondern ich habe zum Beispiel auch ganz viele Freunde mit Down-Syndrom und die lieben Musik. Aber das Angebot an musikalischen Angeboten für diese Personengruppe ist eher überschaubar.
Woran glaubst du, liegt das?
Kinder mit Down-Syndrom sind meistens sehr, sehr liebe Kinder, aber sehr speziell auch. Mhm. Also, dadurch, dass das eine Form der geistigen Behinderung ist, kannst du da keinen Musikschullehrplan von A bis Z machen. Da ist dann halt wirklich individuelle Förderung gefragt. Und das sind halt auch wirklich mal, wie sagt man dazu, unkonventionelle Konzepte gefragt. Mhm. Ich bin ziemlich froh, dass die Musikschule in Eppern und die Musikschule in Samedan, dass die diesen Weg gehen, weil sonst kannst du das nicht machen.
Mhm. Mhm. Glaubst du, dass das eher das System ist oder eher auch die Ausbildung von den Lehrern?
Beides. So wie du, also du kommst als Musiklehrer eher selten in Kontakt mit Schülern mit Behinderung, mhm. weil da schon oftmals auch das Elternhaus, wie soll ich es ausdrücken, nicht so große Erwartungen an die Kinder hat.
Okay, verstehe, und, ja.
Also die viele Kinder mit Behinderung werden von ihren Eltern behütet, beschützt, bemuttert und was weiß auch immer ich. Die trauen den Kindern einfach auf nichts zu. Wenn dann so ein Kind mit Down-Syndrom oder ein Kind mit einer Hörschädigung kommt und sagt, ja, ich will aber Trompete spielen oder ich will Klavier lernen. Oder ich will, was da gucke ich, welches Instrument lernen. Dann kommt oftmals von den Eltern die Aussage, das kannst du nicht.
Ja, weil sie sich halt nicht vorstellen können, dass es doch irgendwie geht.
Genau.
Weil es aber wahrscheinlich auch in der Gesellschaft so dargestellt wird.
Unter anderem, ja. Und unter anderem, aber auch, das Kind vor Enttäuschungen zu bewahren. Und ich glaube, das ist der komplett falsche Weg. Weil mit dieser Haltung tut man Kindern mit Behinderung nichts Gutes. Das ist, ja, der lernt so ein Kind halt nur, das kann ich halt eh nicht. Und dann kommt es halt auch dazu, dass viele Kinder mit Behinderung nach dem Abitur in einer Einrichtung landen, weil sie nie gelernt haben, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen.
Darf ich fragen, was du studierst?
Ich studiere kirchliche Jugendarbeit. Ich würde ja gerne Trompete studieren, aber dazu reicht es noch nicht.
Aber das heißt, du gehst direkt dahin, wo du gerade sagst, auch dass Unterstützung da sein muss, nämlich bei den Kids.
Ja.
Das finde ich cool. Das finde ich super.
Wenn man mit Inklusion anfangen will, dann muss man das bei den Kindern machen. Du kannst es nicht erst machen, wenn die Leute erwachsen sind. Das musst du so früh wie möglich machen, und zwar im Kindesalter, möglichst noch im Kindergarten, sodass gar nicht, dass es für die Kinder normal ist. Und da muss ich ganz echt sagen, da hat Italien einen Vorteil gegenüber Deutschland. Das Schulsystem hier ist viel, viel, viel besser für Kinder mit Behinderung wie das deutsche Schulsystem. Weil das italienische Schulsystem nicht auf Separierung ausgelegt ist, sondern da gehen Schüler mit Behinderung in dieselbe Schule, in dieselbe Klasse wie Kinder ohne Behinderung.
Ja, dass wir im Bildungssystem viel ändern müssen, da läufst du bei mir offene Türen ein. Aber wenn wir das Fass aufmachen, sitzen wir morgen, glaube ich. Also, aber es ist schön zu hören, dass es woanders doch schon anders ist. Also mir war das nicht klar, dass das in Italien so ist, aber das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass das in anderen Ländern oder dass man in anderen Ländern schon weiter
ist. Also ich war mit dem Pfadfindern schon in den USA, und da ist es völlig normal. Da gibt es kaum Sonderschulen. Es gibt Sonderschulen, aber wirklich nur für Kinder, die wirklich schwierig in der Gemeinschaft zu integrieren sind. Mhm. Zum Beispiel Autisten, muss er wirklich dann wirklich auch auch schwierig wird. Wenn Kinder keine Gemeinschaft zulassen, dann wird es schwierig. Aber in der Regel ist es zum Beispiel in den USA völlig selbstverständlich. Und du wirst auch in den USA, kommst du als Rollstuhlfahrer zum Beispiel, um mal von der Behinderung wegzukommen, kommst du überall rein, in jedes öffentliche Gebäude. Da hast du auch den Anspruch drauf. Und wenn du in den USA zum Beispiel an einem Bahnsteig stehen würdest und der Zug, der kommt, was in Deutschland ganz oft passiert, ist nicht barrierefrei, dann hast du in den USA einen Spruch auf Schadenersatz. Und zwar nicht irgendwelche Peanuts, sondern das geht dann schon echt richtig ins Moos rein. Und deswegen ist dort alles barrierefrei. Das hat auch viel mit diesen Invaliden, mit diesen Kriegsinvaliden zu tun. Weil es dort sehr, sehr viele Kriegsinvaliden gibt. Und das ist halt zum Beispiel gerade in Europa noch ein ziemliches Hinterherhinken. Es gibt Länder, die sind schon sehr weit, das muss man auch anerkennen. Die Schweiz zum Beispiel ist viel, viel, viel weiter, viel, viel, viel weiter als Deutschland, Italien, Frankreich und auch Schweden und auch die nordischen Länder. Das ist genauso wie Ihnen, also was ich jetzt kennengelernt habe. Schweden zum Beispiel ist genauso. Du kommst in Schweden in jedes öffentliche Gebäude rein. Du hast dort in der Schule einen Anspruch auf einen Gebärdendolmetscher.
Okay. Ja, da sind wir weit weg hier.
Wenn ja, ich das eben. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den es halt auch gerade in Deutschland mit seinen Sonderschulen halt schwierig macht. Wenn du da in Deutschland nicht gerade jetzt ein exzellent guter Schüler bist, ist der Weg vorgegeben. Da bist du in der Sonderschule und wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht einen Arbeitsplatz, einen integrativen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das heißt aber dann nicht, und das ist auch der Grund, warum ich nach Südtirol gegangen bin, das heißt aber nicht, dass du dann einen normalen Lohn kriegst. Wenn du an der Sonderschule warst in Deutschland, dann wirst du immer dein ganzes Leben lang vom Sozialsystem abhängig sein. Du wirst aus diesem System kommst du dann nicht raus. Das ist ein unglaublicher Kampf, aus diesem Abhängigkeitsverhältnis vom Staat rauszukommen. Die meisten Menschen mit Behinderungen, die ich kenne, die sind Sozialhilfeempfänger. Auch wenn sie ganz normal eigentlich arbeiten. Und das ist das Problem, was wir in Deutschland haben. Es ist wahnsinnig schwierig, auf dem freien Arbeitsmarkt eine Stelle zu bekommen. Und es ist wahnsinnig schwierig, dich als Mensch mit Behinderung selbstständig zu machen. Weil der Staat dir das nicht zutraut. Und weil der Staat das auch gar nicht will. Es ist schwierig, das als Mensch ohne Behinderung nachzuvollziehen. Aber es ist so. Das System in Deutschland ist darauf ausgelegt, dass jede Kommune in Deutschland, also jedes Landratsamt, Geld bekommt für Menschen mit Behinderung. Und aus diesem Grund sind die Landratsämter oder in manchen Bundesländern sind es die Bezirke, in anderen Bundesländern, im Norden sind es, glaube ich, die Kreise, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die bestrebt, die Menschen mit Behinderung in ihren Einrichtungen zu halten, weil sie dafür Geld bekommen. Es ist so, es ist traurig, aber es ist so.
Also du merkst, glaube ich, gerade, dass ich ziemlich fassungslos bin und ruhig werde, weil ich gerade nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Mir war das nicht klar.
Man muss das ganz klar so sagen. Ich finde zum Beispiel Werkstätten für Menschen mit Behinderung eigentlich eine tolle Geschichte, weil die Menschen dort so arbeiten dürfen, wie sie können. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Die Menschen arbeiten dort 8 Stunden am Tag dieselben Arbeiten, die in der freien Wirtschaft gemacht werden, indem manche, es geht von Schrauben einpacken bis hin zu komplexen Büroarbeiten. Aber diese Menschen verdienen für diese 8 Stunden nicht mehr als etwas mehr als 100 Euro. Und kriegen dafür dann natürlich Sozialleistungen. Aber wenn jetzt so Menschen wie ich jetzt, die völlig geistig klar im Kopf sind, die wissen natürlich, dass das so nicht sein müsste. Und genau das ist eben das Problem, das du vorhin angesprochen hast. Warum so wenig Menschen auch in der Musikbranche tätig sind. Weil jeder Behinderte einerseits den Staat Geld kostet, andererseits aber auch Geld bringt. Indem gewisse Arbeiten von Menschen mit Behinderung gemacht werden, die in der freien Wirtschaft höher bezahlt werden müssen, aber in den Werkstätten für Behinderung für einen Bruchteil dessen bezahlt werden. Das muss man so sagen, das ist ein Punkt, den ich jetzt aufgemacht habe. Den möchte ich aber einfach mal auch mal zum Nachdenken mal mitgeben.
Auf jeden Fall.
Weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass es auch mal Leute gehört haben. Ich finde Einrichtungen, also so Werkstätten, vom pädagogischen her wertvoll, aber nicht vom Selbstständigkeitsprinzip her. Und deswegen habe ich mich da immer gewehrt oder geweigert, wenn vom Arbeitsamt ein Brief kam, ich sollte doch bitte in eine Werkstatt für Behinderte gehen, dann habe ich alles dafür getan, das nicht zu wissen. Und letztendlich hat diese Haltung mich halt auch ins Ausland getrieben, weil es anders nicht mehr machbar war. Und vor allen Dingen in der Pandemie, also im Lockdown, hatte ich quasi keine Ausrede mehr, weil es keine Auftritte gab, weil es keine Musikschule in Anführungszeichen gab. Und wenn ich dann nicht gesagt hätte, ich studiere jetzt im Ausland, dann wäre mir das wahrscheinlich auch nicht erspart geblieben. Die können ja dann schon sehr rigoros sein und können sagen, ja, wenn du nicht in die Werkstatt gehst, dann entziehen wir dir die Sozialleistungen. Und da hast du dann eigentlich so gut wie keine Chance. Wenn du eine Wohnung hast, die du bezahlen musst, wenn du musst du von irgendwas leben. Und wenn du Student bist und keine Eltern hast, dann bist du darauf angewiesen. Und genau das ist der Punkt. Und genau um wieder darauf zurückzukommen, das ist auch der Grund, warum ich auf Hilfe zur Musikschule angewiesen bin.
Okay, also ich hoffe, dass wir ganz viele finden, die dich unterstützen, die dir ja das ermöglichen. Und ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast und auch so offen und ehrlich darüber sprichst und mir vor allen Dingen Einblicke gibst, auch in jetzt so politisch relevanten Dinge, worüber man sich halt tatsächlich nie Gedanken macht. Ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall irgendwann mal persönlich treffen.
Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil ich habe dich schon einige Zeit auch so verfolgt, wenn du auch immer so deine Sachen postest. Und das finde ich immer mega, mega cool.
Das freut mich zu hören.
Auch wenn ich mir deine Posting, also deine Aufnahmen immer 100.000 Mal anhören muss, bis ich weiß.
Aber ich finde schön, dass du dir die Mühe überhaupt machst, das zu machen. Und also wenn wir uns mal sehen, spielen wir auch zusammen. Nehme ich meine Trompete mit. Und dann.
Oh ja.
Spielen wir auf jeden Fall Duette.
Unbedingt, unbedingt.
Okay, Simon, vielen, vielen Dank. Ja. Das war die 42. Folge und vielen Dank an Simon, dass er seine bewegende Geschichte mit uns geteilt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schon beim Interview und jetzt auch beim Nachhören bewegt es mich unfassbar und ja, ich bin teilweise wirklich fassungslos, wie das System mit behinderten Menschen umgeht. Umso wichtiger ist es, dass natürlich sein Wunsch in Erfüllung geht, wenn ihr da draußen jetzt sagt, okay, ich möchte dem Simon helfen und sei es noch der kleinste Betrag, ich glaube, Simon freut sich über alles, was er an Unterstützung bekommt. Dem schreibe ich in die Shownotes die Kontaktdaten, die Bankdaten, die PayPal-Daten, sodass ihr direkt was überweisen könnt, die Spende. Wer natürlich auch Kontakt aufnehmen will, findet Simon auch auf Facebook. Er hat ja selber gesagt, er freut sich natürlich gerne über Feedback und ich werde natürlich auch seinen YouTube-Kanal verlinken, sodass man auch mal hört, was er da spielt. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde es fantastisch. Als hörender Mensch ist es schwer vorstellbar, was er da leistet. Und wenn ich mir seine Aufnahmen anhöre und jeder, der ein Blechblasinstrument spielt, weiß, wie schwer das ist, weil wir ja nicht für jeden Ton einen Griff haben, wie auf der Klarinette, sondern tatsächlich die Töne vorhören müssen und die anpeilen. Also das ist unglaublich, was er da leistet und dann auch noch mit einem anderen Instrument zusammenspielt. Ja, Hut ab, welche Leistung dahinter steckt. Das war jetzt die letzte Folge vor der Weihnachtspause. Im Januar geht es weiter. Ich kann auch schon den Gast der ersten Folge im Januar verraten. Das ist niemand geringeren als Reinhold Bieber vom Blechhaufen. Ich wünsche euch eine kurze besinnliche Adventszeit haben wir jetzt noch. Eine ruhige Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, passt auf euch auf und ich freue mich, wenn wir uns im Januar wiederhören. Bis dahin, eine gute Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.